The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, ich bin Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 31. Oktober.
Overall, I guess on the scale of from 0 to 10, with 10 being the best, I would say the meeting was a 12.
Donald Trump ist so begeistert vom Treffen mit Xi Jinping, dass er dem Ganzen auf einer Skala von 0 bis 10 eine glatte 12 gibt. Eine Stunde und 40 Minuten hat er mit dem mächtigen Mann aus Peking gesprochen beim Spitzentreffen in Korea. Ergebnis: Der große Streit ist für beendet erklärt, zumindest für ein Jahr. Solange seien die Exportbeschränkungen für seltene Erden an die USA erstmal aufgehoben, heißt es. Trump senkt dafür seine Zölle auf chinesische Waren. China bestellt erstmal seit langem wieder Sojabohnen aus den USA, ein wichtiges Signal an amerikanische Farmer. Aber was bedeutet dieser Deal in seiner Essenz? Frank Sirin ist Journalist und Buchautor und lebt seit Mitte der 90er Jahre in China. Im Moment ist er mit Pioneers auf Expedition in Vietnam unterwegs und er schätzt für uns das Trump-Xi-Treffen ein. Hallo Frank.
Guten Morgen Chelsea nach Berlin.
Wer ist eigentlich der Gewinner des Deals zwischen China und den USA?
Also ich würde sagen, der Gewinner ist die Welt, weil die beiden Präsidenten gezeigt haben, dass sie die Situation nicht zuspitzen wollen, sondern kompromissbereit sind.
Trotz aller versöhnlichen Töne aber sind ja nicht alle Konflikte aus der Welt. Wo siehst du Potenzial für Reibungen in der Zukunft?
Der Machtkampf zwischen den beiden Weltmächten, der aufsteigenden und der etablierten Weltmacht, der wird natürlich nicht plötzlich zu Ende sein, sondern sich eher noch verstärken. Und die Machtverhältnisse werden sich verschieben, was natürlich zu weiteren Spannungen führt. Und zwar an zwei Stellen wird sich der Machtkampf verschieben. Während die Chinesen bei den seltenen Erden auf der sicheren Seite sind, sie haben eine Art Monopol, hat Trump das Problem, dass er mit seinen Chip-Sanktionen natürlich auf Zeit spielt, insofern als dass die Chinesen mit großer Geschwindigkeit versuchen, sich in die Lage zu versetzen, eigene gleichwertige Chips zu bauen. Das heißt, ihm läuft da die Zeit davon. Zweites Thema ist beim Handel. Der Handel der Chinesen mit den USA macht etwa 10% des Gesamthandels aus. Und die Chinesen versuchen nun mit großer Energie, diesen Handel mit den USA zu verringern. Der schrumpft etwa mit 20% derzeit und versuchen, das Handelsgeschäft stattdessen mit dem globalen Süden aufzubauen. Und je kleiner der Handel zwischen China und den USA wird, desto kleiner ist der Hebel von Donald Trump.
Außerdem hast du bei dem Treffen etwas Besonderes beobachtet, nämlich eine veränderte Körperhaltung bei Trump. Was genau meinst du damit?
Mit praktisch allen anderen Präsidenten hat Donald Trump ein, ich sage mal, auftrumpfendes Verhalten, ein dominierendes Verhalten. Hier bei dem Treffen von Xi Jinping und Donald Trump ist es anders. Man sieht das schon an der Körperhaltung. Donald Trump wendet sich Xi Jinping zu, er greift seine Hand mit der zweiten Hand, während Xi Jinping selbst gerade steht, sich ihm nicht zuwendet, sondern in die Kameras schaut. Und da sieht man sofort sozusagen, das ist ein anderes Machtverhältnis, als wir das sonst von Donald Trump im Umgang mit den Präsidenten dieser Welt kennen.
Also ein bisschen Demut für Donald Trump, das kann ja auch nicht schaden. Vielen Dank, Frank.
Sehr gerne.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Wikipedia-Gründer Jimmy Wales spricht mit mir über Vertrauen und er liefert Klartext zu seinem neuen Konkurrenten Grokopedia von Elon Musk.
Informationen zu verstecken, macht einen nicht weniger voreingenommen, sondern führt genau dazu.
Anne Schwedt in New York hat News von Apple und Amazon. Heute ist einer meiner Lieblingstage im Jahr und ich erkläre Ihnen, warum. Und eine neue Studie macht Laune auf das Alter. Jimmy Wales ist der Gründer der Online-Enzyklopädie Wikipedia, die seit 2001 die Art und Weise, wie Wissen weltweit zugänglich gemacht wird, revolutioniert hat. Als Tech-Visionär und Verfechter eines freien Zugangs zu Informationen zählt er zu den einflussreichsten Persönlichkeiten der digitalen Welt. In seinem neuen Buch beschäftigt er sich mit dem Thema Vertrauen. Der Titel lautet Trust, die 7 Regeln des Vertrauens oder wie man Dinge von Dauer schafft. Vertrauen ist ein Schlüsselbegriff in einer Zeit, in der Desinformation und Misstrauen gegenüber Institutionen überall zu spüren sind. Und genau darüber habe ich mit ihm gesprochen. Es ist ein Gespräch auf Englisch zwischen Amerikanern, aber für Sie haben wir mit Hilfe einer KI eine deutsche Jimmy Wales Stimme erzeugt. Also hören wir mal rein, was er uns heute Morgen zu sagen hat. Good morning, Jimmy Wales.
Good morning. Thanks for having me on.
Everywhere you look, politics, media, überall wo man hinsieht, in Politik, Medien, Technologie, scheint das Vertrauen zu schwinden. Wie beurteilen Sie die aktuelle Lage in Bezug auf Vertrauen?
Trust. Well, you know, I mean, wenn man die Edelman Trust Barometer Umfrage betrachtet, sieht man, dass der Vertrauensverlust schon lange anhält und in manchen Bereichen in den letzten Jahren sogar schneller geworden ist.
People have lost trust in the media.
Die Menschen haben das Vertrauen in Medien und Politik verloren.
They have a bit more trust in business.
In Unternehmen ist es etwas besser, aber auch dort relativ gering. Und ich finde dieses Thema spannend, weil Wikipedia am Anfang ja auch belächelt wurde und sich dann zu einem der wenigen Dinge entwickelt hat, denen die Menschen noch vertrauen. Deshalb dachte ich, es könnte hilfreich sein, meine Gedanken zum Thema Vertrauensbildung im Laufe der Zeit zu teilen.
Building trust over time.
Yeah, tell us about that journey a little bit, because like you said, trust is the idea behind Wikipedia. Erzählen Sie uns ein wenig darüber, denn Vertrauen ist der Grundgedanke hinter Wikipedia und hat wesentlich zu seinem Erfolg beigetragen. Am Anfang Ihres neuen Buches beschreiben Sie ein beispielhaftes frühes Gespräch, in dem gefragt wurde, wer entscheidet, was bleibt und was gelöscht wird. Ihre Antwort war: Ich schätze, ich selbst oder eigentlich alle, denn die Leute sollten miteinander reden und die meisten Meinungsverschiedenheiten unter sich klären können. Eine ziemlich radikale Idee. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Vertrauen, wie wir oft sagen, erst verdient werden muss. Also, woher kam diese Einstellung?
So, where did that come from?
Yeah, well, I mean, I think if you think about how we live our day-to-day lives, wenn man darüber nachdenkt, wie wir alltäglich leben, erscheint das eigentlich ganz natürlich. Wir treffen Menschen und wir vertrauen ihnen. Man geht ins Restaurant, bekommt Essen, ohne vorher beweisen zu müssen, dass man bezahlen wird, und zahlt dann am Ende.
Relationship built on trust.
Das ist ein Vertrauensverhältnis. Natürlich gibt es Ausnahmen, wenn jemand ohne zu zahlen geht, aber grundsätzlich gehen wir davon aus, dass die meisten Menschen im Grunde gut und vertrauenswürdig sind.
And you know, it's only when we sort of start thinking about aggregate processes and things like that, where
erst bei größeren Systemen scheint das oft nicht mehr zu funktionieren. Für Wikipedia aber war klar, wir müssen den Menschen vertrauen, damit es funktioniert.
Right, like let's open it up, let's trust people.
But the other side of it is, of course, auf der anderen Seite gibt es natürlich die vielen Angriffe von verschiedenen Gruppen und Personen auf die Glaubwürdigkeit von Wikipedia. Wie relevant sind diese Vorwürfe, vor allem wenn jemand so einflussreich wie Elon Musk die öffentliche Debatte mit solchen Anschuldigungen prägt und die Vertrauenswürdigkeit der Plattform in Frage stellt?
Into question. You know, I think in a das ist sicherlich nicht ideal, aber wenn man die Situation fair beurteilt, erkennt man, dass Elon eine sehr aggressive und ausgeprägte eigene Sichtweise hat und keineswegs neutral ist. Seine Kritik ist oft nicht gut durchdacht, sondern einfach Elon eben. Die meisten Menschen verstehen das. Gleichzeitig müssen wir genauer hinschauen und überlegen, was wir dagegen tun können.
Let's dig deeper. Let's see what we can do.
Well, he's trying to one-up you. Ja, also er versucht, ihnen Konkurrenz zu machen. Er hat Grokopedia gestartet, eine von KI betriebene, wie er sagt, weniger voreingenommene Alternative zu Wikipedia. Wie bewerten Sie diesen Schritt?
What's your take on that move?
Early reports are, you know, there are lots of instances of pretty egregious bias.
Berichte zeigen, dass es bei Grokipedia viele deutliche Voreingenommenheiten gibt.
He's generated some 800,000 articles.
Das überrascht mich nicht, denn er hat rund 800,000 Artikel mit KI erstellt Und wer schon mal große Sprachmodelle benutzt hat, weiß, dass sie Dinge erfinden, Halluzinationen erzeugen und viele Fehler machen. Das erleben die Leute gerade. Einige Artikel sind fast wortwörtlich von Wikipedia kopiert. Also das verstehe ich als Kompliment, aber es fehlen wichtige Details.
That actually are kind of important and add a little nuance. And so, you know, hiding information.
Informationen zu verstecken macht einen nicht weniger voreingenommen, sondern führt genau dazu. Ich finde das Projekt interessant, erwarte aber nicht, dass daraus etwas wirklich Großartiges wird.
I don't suspect it's going to turn into anything fantastic, really.
If you look to Russia or if you look to China.
Wenn man nach Russland oder China schaut, sieht man, dass Russland gezielt Misstrauen verbreitet, während China ganz auf ein anderes Modell setzt, nämlich Kontrolle verbunden mit scheinbarer Stabilität. Wikipedia ist dort ja auch gesperrt, richtig? In China?
Yeah, that's right.
Ja, das stimmt.
Yeah, we've been blocked in China for quite a long time now.
And the question that I ask myself is,
ich frage mich, ob diese beiden Systeme denselben globalen Vertrauensvakuum von entgegengesetzten Seiten aus manipulieren oder ob sie es selbst erschaffen.
Or are they themselves creating it?
You know, you definitely do see deliberate attacks on trust. I mean, certainly when you see Russian propaganda efforts on social media.
Ganz sicher gibt es gezielte Angriffe auf Vertrauen. Zum Beispiel sehen wir bei der russischen Propaganda in den sozialen Medien nicht nur eine pro-russische Richtung, sondern vor allem Versuche, den Diskurs und Dialog zu zerstören. China ist da etwas anders. Dort ist das Vertrauen relativ hoch, was interessant ist. Ich würde diese Methode nicht empfehlen, um Vertrauen zu schaffen. Aber der Gedanke von Stabilität und Harmonie in der Gesellschaft ist ein Teil von Vertrauensaufbau, obwohl es klare Nachteile im chinesischen Vorgehen gibt. Und wenn man das alles betrachtet, gibt es viele verschiedene Faktoren und Situationen.
I talk about Airbnb and they had an early.
Ein Beispiel aus meinem Buch ist Airbnb, das früh eine Vertrauenskrise erlebte, als jemand eine Wohnung vermietete, die anschließend beschädigt wurde und Airbnb schlecht reagierte.
They realized, oh wow, we're not going to have a business if we don't build trust.
Sie erkannten, dass sie kein Geschäftsmodell ohne Vertrauen haben könnten und mussten genau untersuchen, was notwendig ist, um Vertrauen aufzubauen. Das ist natürlich ein praktisches und einfacher zu lösendes Problem. Wenn man aber groß denkt, muss man sich fragen, was man in dieser schwierigen Weltlage tun kann. Ich glaube, es fängt damit an, Vertrauen in lokale Institutionen und gemeinschaftliche Projekte aufzubauen. Das sind die Bausteine für Vertrauen in der ganzen Gesellschaft.
Well, but I do think it starts with building trust in local institutions, building trust in community organized projects and things like that, because those are the building blocks for trust throughout society.
Well, then that sounds like the right place to start. Jimmy Wales, thank you so much for this conversation.
Thank you. Very good.
Mein ausführliches Gespräch mit Jimmy Wales gibt es für Sie auf Deutsch zum Nachlesen auf thepioneer.de und in der Pioneer App. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts. Über 25 Millionen Menschen im deutschsprachigen Raum haben ein Profil bei LinkedIn. Und nur die wenigsten wissen, wie man sich dort richtig darstellt und seine Botschaft als Arbeitnehmer oder Unternehmer oder auch Marke richtig gut rüberbringt. Sie haben die Möglichkeit, von der bekanntesten LinkedIn-Influencerin Deutschlands zu lernen, von Lara Sophie Botor. Sie hat über 350.000 Follower bei LinkedIn und leitet das Pioneer Bootcamp, das LinkedIn Playbook. Lara erzählt, was da geboten wird.
Ich beginne mit einer persönlichen Keynote über meinen Weg, meine Erfahrung und den Start in die Selbstständigkeit. Danach folgt ein intensiver LinkedIn-Workshop, in dem wir individuell an euren Profilen und Themen arbeiten. Wir werden Fragen beantworten wie funktioniert der LinkedIn-Algorithmus eigentlich? Welche Themen passen zu dir? Welche Formate funktionieren aktuell am besten? Anschließend machen wir einen Live-Post und ich zeige euch live, wie man einen Beitrag erstellt, der wirklich Menschen erreicht. Und warum ein guter Post mehr ist als ein schönes Bild mit Text.
Das alles am 28. November in Berlin auf der Pioneer 2. Alle Infos, wie Sie dabei sein können, finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was, Chelsea, ist eigentlich in der Hauptstadt los?
Da ist der Kanzler zurück von einer wichtigen Reise. Er war mit Gattin zu Besuch in Ankara beim türkischen Präsidenten Erdogan. Carina Mössbauer war dabei, die Chefreporterin Politik bei The Pioneer. Guten Morgen, Carina.
Guten Morgen, Chelsea.
Carina, was war die Mission von Merz in der Türkei? Um welche Themen ging es?
Naja, die Türkei ist ja bekanntermaßen ein entscheidender geopolitischer Akteur. Und so war sie zum Beispiel ja schon Gastland für Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine. Und außerdem jetzt vor kurzem erst neben Katar, Ägypten und den USA ein Vermittler der Waffenruhe im Gazakrieg. Und auch im Bereich Migration ist die Türkei ein wichtiger Ansprechpartner. Da geht es einerseits um Hilfe bei der Rückführung syrischer Flüchtlinge, aber gleichzeitig muss die Türkei auch ihre eigenen Staatsbürger zurücknehmen. Denn knapp 23.000 Türken in Deutschland sind ausreisepflichtig.
Hat Merz eine Strategie für den Umgang mit der Türkei? Er hat einen Tweet abgesetzt, wo er die Kriterien für einen EU-Beitritt thematisiert. Aber ist das Thema nicht längst vom Tisch für Erdogan?
Die Strategie lautet sowas in die Richtung Zuckerbrot und Peitsche, würde ich sagen. Denn einerseits hat Merz Erdogan gebauchpinselt, indem er öffentlich mehrfach die Besonderheit deutsch-türkischer Beziehungen betonte und auch ein Bekenntnis abgab, dass er die Türkei eng an der Seite der EU sehe. Zitat, wir wollen den Weg nach Europa weiter ebnen. Und genau das ist es, was Erdogan auch hören will, denn der will sein Land in die EU führen. Aber genau dieser Prozess stockt eben wegen der zunehmend autoritären Auswüchse seiner Regentschaft. Und die Rückschritte in Sachen Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, die wollte Merz erst eigentlich nur hinter verschlossenen Türen im wirklich vertraulichen Gespräch kritisieren. Hat dies dann aber auf Nachfrage eines Journalisten auch auf offener Bühne getan.
Alles in allem, war es ein erfolgreicher Besuch aus deiner Sicht?
Also Merz hat sich auf der Rückreise und Journalisten gegenüber zumindest sehr zufrieden und zuversichtlich gezeigt. Ich hatte den Eindruck, dass er seine Mission zumindest fürs Erste erstmal als erfüllt ansah.
Vielen Dank, Carina.
Gerne, liebe Chelsea.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da haben zwei große Player der Wall Street neue Zahlen vorgelegt. Anne Schwed in New York hat sich die für uns angesehen. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea. Ja, und zwar gab es die Zahlen von Apple und Amazon und es gab auch klare Reaktionen an der Börse. Apple steigerte seinen Umsatz um rund 10%, vor allem dank eines starken iPhone-Geschäfts und Rekordumsätzen im Servicebereich. Für das wichtige Weihnachtsquartal gibt sich CEO Tim Cook auch sehr optimistisch, was die Anleger auch echt überzeugt hat. Nachbörslich legte die Apple-Aktie um 2,5% zu. Amazon überraschte die Märkte mit deutlich zweistelligen Wachstumsraten. Der Umsatz kletterte um gut 13%, das Cloud-Geschäft wuchs um starke 20% und auch der Gewinn legte mit 33% sehr deutlich zu. Die Aktie schoss nachbörslich regelrecht nach oben. Mit einem Plus von rund 13% reagierten die Anleger begeistert auf den Quartalsbericht und aber auch vor allem auf den positiven Ausblick, Chelsea.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Anzunehmen, dass das Leben im Alter vorbei ist, das geht wirklich nicht. Denn wie ein sehr weiser österreichischer Sänger schon wusste,
mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran.
Udo Jürgens hatte recht. Das beweist jetzt auch die Wissenschaft. Forscher der Western University zeigen, unser emotionales und mentales Hoch, das erreichen wir nicht in unserer Jugend, sondern erst im höheren Alter. Genauer gesagt, zwischen 55 und 60, das sagen die Forscher, erreichen wir Menschen unseren geistigen Höhepunkt. Und diese Erkenntnis stellt so manche Vorstellung auf den Kopf. Schließlich heißt es doch immer, ab 30 geht's bergab. Aber so einfach ist es dann eben doch nicht. Die reine Denkgeschwindigkeit, die lässt zwar nach, aber wenn es darum geht, kluge Entscheidungen zu treffen, Prioritäten zu setzen und Herz und Kopf in Einklang zu bringen, ja, dann legen wir im Alter erst so richtig los. Das sagt die Studie. Ist 60 also das neue 30? Angst vor grauen Haaren sollten wir jedenfalls nicht haben, sondern unser Altern vielleicht einfach noch ein wenig mehr zelebrieren. Denn wer weiß, was da alles noch kommt.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
dass das schaurig schöne Gruselfest Halloween, das die allermeisten für einen US-Import halten, eigentlich ganz andere Wurzeln hat. Jedes Jahr das gleiche Spiel. Am 31. Oktober verwandeln sich Menschen über Generationen hinweg in blutdürstige Vampire, kichernde Hexen oder Frankensteins Monster höchstpersönlich. Aber Halloween, das Fest, das vor allem in meiner Heimat so viele Fans hat, kommt eigentlich ganz woanders her. Aus Irland. Es geht zurück auf ein keltisches Ritual, 2000 Jahre alt, das Fest Samhain. So hieß es. Eine Legende erzählt, dass in der Nacht zum 1. November das Tor zu einer anderen Welt geöffnet wird. Die bösen Geister, sie erwachen und die Grenzen zwischen Leben und Tod verschwimmen. Aus Angst davor haben sich die Kelten also Masken aufgesetzt, um all die bösen Geister zu vertreiben. Dann kam die irische Auswanderungswelle und mit ihr Halloween nach Amerika. Und dort wurde aus dem alten Ritual ein Kinderfest mit Kostümen, Kürbissen und dem Ruf Trick or Treat.
Trick or Treat, Trick or Treat, Trick or Treat for Halloween.
Und genau das mache ich heute Abend auch. Ich ziehe mit meinen Kindern los, verkleidet natürlich von Tür zu Tür mit Taschenlampen, Kürbiseimern und jeder Menge Vorfreude. Ich liebe diese besondere Stimmung an Halloween, wenn die Straßen leuchten, die Luft ein bisschen nach Herbst riecht und die Nachbarn plötzlich aussehen wie aus einem alten Gruselfilm. Es ist dieser Mix aus Lachen, Lampenlicht und ein bisschen Gänsehaut, der den Abend so besonders macht. Also Lichter anlassen, Süßigkeiten bereithalten und keine Angst vor kleinen Monstern an der Tür. Ich wünsche Ihnen einen schaurig schönen Start in diesen Halloween-Tag heute. Ich bin Chelsea Speaker und morgen hören Sie hier Gabor Steingart mit dem neuen Samstags-Pioneer-Briefing-Podcast. Same time, same place.